بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر على الفضل الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، اجعلها لوجهك خالصة، ولا لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم في ثلاثة الأصول للإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومع اللقاء الثامن عشر. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكركم وطاب ممشاكم وتبوأتم من جنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرسلوك بيض الله دم هذا بيت دم الأباما دم بامهاتين وفريد ونزيم زين في الإيد لنجزانتن unserem Propheten محمد صلى الله عليه وسلم. Friede und Segen sein auf ihn, auf diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder mit einem neuen Vortrag bei dieser segensreichen Vortragsreihe zur Erläuterung der drei fundamentalen Grundlagen von Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Und so kommen wir, oder so sind wir angekommen bei unserem 18. Vortrag bei dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
هذا ما زلنا مع الأصل الثاني، هو التعرف على دين الإسلام بالأدلة. وتكلمنا عن مراتب الدين: الإسلام، الإيمان، الإحسان. ووقفنا مع أولى المراتب: الإسلام، وبيان أركانه بالأدلة. وكما تعودنا قبل البداء في الدرس، أستمع ولم أذكر بما مضى شرحا المحاضرة الماضية من هذا المتن، مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية. فمن يا ترى؟
Wie wir es uns zur Angewohnheit gemacht haben, dass wir das auswendig gelernte einmal vortragen, einmal auf arabischer Sprache und einmal das Ganze auf deutscher Sprache, so bitten wir, dass inshallah zwei Freiwillige inshallah vortreten.
وشهادة أن محمدا رسول الله، ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله تصديق طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما أمر.
بارك الله فيك. كنا أضفنا في المتن في معنى الشهادة أن محمد رسول الله
أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنفسه التي بين جنبه،
يقدم محبة رسول الله على محبة النفس التي بين جنبه. بارك الله. دويتش برهان.
Und der Beweis für die Shahada, Muhammad Rasulullah, ist die Aussage des Erhabenen, und zu euch ist nunmehr ein gesandter Säumer aus eurem eigenen Reich gekommen.
Gedanken des
Verstandes. Bedrückend ist es für ihn, wenn ihr bedrängt seid, und er ist eifrig um euch beschrieben, zu den Gläubigen gnadevoll und warmherzig. Zu bezeugen, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam der Gesandte Allah ist, bedeutet, zu gehorchen in dem, was er anordnete, zu glauben an das, was er berichtete, zu unterlassen das, was er verbot und untersagte, und Allah nicht anders anzubeten, außer wie er es vorschrieb. Und als fünften Punkt haben wir erwähnt, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mehr zu lieben als unsere eigene Seele.
بعد أن بين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الركن الأول من أركان الإسلام ألا وهو الشهادتان بالأدلة، وبين المقصود بقولنا أشهد أن لا إله إلا الله وبقولنا أشهد أن محمد رسول الله، ينتقل الآن للتدليل على بقية مباني الإسلام: الصلاة والزكاة والصيام والحج. ويقول رحمه الله تعالى بعد ذلك: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سورة البينة الآية الخامسة. هذه الآية إخوة الإيمان الإسلام فيها التدليل على فرضية الصلاة ووجوبها، وكذلك فرضية الزكاة ووجوبها، وكذلك تفسير معنى التوحيد. تفسير معنى التوحيد. والله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وعلمنا أن طريق التعرف على العبادة إما عن طريق الأمر، وإما عن طريق الثناء على فاعل الفعل والحث على الفعل أو بيان أن الله يحب هذا الفعل. فهنا يقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. إذن العبادة أمر من الله تعالى، مخلصين، ومعلوم أن الإخلاص تنقية للأقوال والأعمال من أي شائبة، فتجعلها خالصة أي نقية لله رب العالمين. فالمسلم مأمور بالإخلاص في أقواله وفي أعماله، فلا تتغي بقولك ولا بعملك إلا وجه ربك جل جلاله. فالإخلاص عمل من أعمال القلوب، والإخلاص عليه مدار قبول الأعمال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد أن يخلص الإنسان في نيته وإرادته وقصده في كل أمر من شأنه. إن تكلمت عليك أن تخلص لله، إن تحرك عليك أن تخلص لله، إن سكنت عليك أن تخلص لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. وده تفسير التوحيد، تفسير التوحيد. إما أننا وحدت الله عز وجل، أي أفردته جل جلاله بالعبادة وحده، هو المستحق للعبادة وحده، أفردته جل جلاله في الخلق والملك والتدبير، أفردته جل جلاله في أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، أي توجهت بكليتي إلى ربي عز وجل. العبادة لا يعبد سواه، وده معنى الإخلاص. إننا كل الأقوال وكل الأعمال في مقام العبادات خالصة لله رب العالمين. وهذا مفهوم التوحيد. يبقى إذن الآية بتفسر لي التوحيد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. والعبادة كما تعلمون حتى في اللغة العربية، الطريق المعبد هو الطريق الممهد السهل، طريق سهل ميسر مسخر مذلل. إذا أنت حتى توصل بالعبودية لله رب العالمين لابد أن تكون مستسلما لله تعالى بالتوحيد، فأنت بمثابة الطريق المعبد السهل. الله إذا أمرك ائتمر، إذا نهاك اجتنب. يبقى ده مفهوم التوحيد، وهذا هو المقصد الذي من أجله خلقنا الله رب العالمين. فالله تعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، وبالتوحيد يفرده سبحانه جل جلاله. إذن في الجزء الأول من هذه الآية الخامسة من سورة البينة تفسر لنا ربنا تعالى مفهوم التوحيد، ثم بعد ذلك يبين أننا أمرنا بالعبادة بإخلاص، ونكون في ذلك متمسكين بالحنيفية السمحة. حنفاء، حنفاء جمع حنيف، والحنيف في اللغة العربية هو المائل عن الشيء، فالميل معنى الحنيفية. يعني إيه يميل؟ أي يميل عن الباطل إلى الحق، يميل عن الضلال إلى الهدى، وهذه هي الحنيفية الحق. فإبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، ولذلك آيات كثيرة جدا من كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. حنيفا يعني مال عن هذا الباطل كله إلى الحق إلى الإسلام إلى التوحيد الخالص، ولكن كان حنيفا مسلما. يبقى الإسلام هو الحنيفية، إنك تترك الباطل وتتوجه إلى الحق، هو ده معنى حنيف. يبقى إذن لابد لكل مسلم أن يميل عن الانحراف وعن الباطل وعن الغواية إلى طريق الله المستقيم، واضح؟ ده معنى الحنيفية. إذن هذا الجزء فيه تفسير لمفهوم التوحيد، ثم تنتقل الآية لبيان الدليل على أن الصلاة واجبة فريضة، وعلى أن الزكاة واجبة وفريضة.
Wir haben letzte Woche erwähnt, dass der Autor hier in seinem Buch für den Beweis des Prophetentums folgenden Vers erwähnt hat. Und der Beweis für die Schahada, dass Muhammad Allahs Gesandter ist, ist die Aussage des Erhabenen: Zu euch ist nunmehr ein Gesandter aus euren eigenen Reihen gekommen. Bedrückend ist es für ihn, wenn ihr in Bedrängnis seid. Er ist eifrig, um euch bestrebt, zu den Gläubigen gnadevoll und barmherzig. Nachdem der Autor, rahmahullah, yani diesen Vers erwähnt hat und die Beweis dafür genannt hat, für die Shahadatain, die wir letzte Woche und heute erläutern, ist er dann dazu gekommen, dass er die restlichen Pflichten auferzählt hat von den fünf Säulen, indem er sagt, und der Beweis aus für das Gebet, As-Salah und die Zakah und die Erläuterung des Monotheismus ist die Aussage des Erhabenen in Surah Al-Bayyinah, Vers Nummer 5, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und nichts anderes wurde ihm befohlen, als nur Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein, als Anhänger des rechten Glaubens, um das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten, das ist die Religion des rechten Verhaltens. Surat al-Bayyinah, Vers Nummer 5. Dieser Vers, oder diesen Vers, den der Autor erwähnt hat, um die Beweise darzulegen für die restlichen Pflichten, beginnt damit, indem er zuerst mal die Erläuterung vom Monotheismus erwähnt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier, und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein, als Anhänger des rechten Glaubens. Und hier Allah subhanahu wa ta'ala erläutert uns hier den sogenannten Ikhlas, yani die Aufrichtigkeit in seinen Taten. Und wie ihr alle mit Sicherheit wisst, ist die Aufrichtigkeit, yani Ikhlas, ist, dass man seine Aussagen und seine Taten von allem reinigt, dass sie einzig und allein nur für Allah subhanahu wa ta'ala sind. Und ebenfalls haben wir erwähnt, dass ein Ikhlas eine Herzenstat ist, eine Tat des Herzens. Und ebenfalls, liebe Geschwister im Islam, und das wisst ihr auch allesamt, dass der Ikhlas ja die eine Voraussetzung dafür ist, dass seine Tat überhaupt bei Allah subhanahu wa ta'ala angenommen wird. Also dass der Autor uns hier den Monotheismus erläutert, indem er den Tawhid erläutert, und das ist damit, dass er nur Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, ihn für einzig spricht in seiner Herrschaft, und das ist Rububiyya, was der Sheikh erwähnt hat, und Uluhiyya, dass du deine
Taten einzig und allein dafür tust, um Allahs Wohlgefallen zu erreichen und ebenfalls in den Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Voraussetzung von alledem, ja, und die Voraussetzung für alledem, dass du diese Ibadah vollziehst, ja, diese gottesdienstlichen Handlungen zu Allah subhanahu wa ta'ala, ist, dass du dich zuerst mal unterwirfst, dass du ein sogenannter Muslim bist und Allah subhanahu wa ta'ala unterwirfst. Danach fährt er auch sofort, indem er das erwähnt, als Anhänger des rechten Glaubens. Ja, und dieses Wort, Hunafa, wie der Sheikh erwähnt hat, ist die Mehrzahl von Hanif. Dieses Wort Hunafa ist die Mehrzahl von Hanif und sprachlich haben wir es auch schon mehrmals erläutert, dass das Wort, wenn man dieses Wort hört, dass es bedeutet, dass man sich yani, von etwas Falschem zu etwas Richtigem geht. Dass man das Falsche beiseite lässt, ja, man wandert vom Falschen sozusagen zum Richtigen. Dass man das ganze Falsche unterlässt, ja, und jeder, der es tut, und zum richtigen Weg wandert, den Allah subhanahu wa ta'ala vorhergeschrieben hat. Und ihr kennt alle, und ihr wisst alle, das beste Beispiel dafür ist Ibrahim alayhi salam, was diese Angelegenheit betrifft.
طيب هنا التعبير جاء بلفظة ويؤدي نقاد ويؤدي الصلاة طيب معنى الإقامة إقامة الصلاة يعني إيه باختصار إقامة الصلاة معناها أن تؤدي الصلاة في وقتها بأركانها وواجباتها وسننها وقبل ذلك بشروطها مع الخشوع الذي هو بمثابة الروح من الجسد بالنسبة له فإن فعلت فقد أقمت الصلاة ومن أقام الصلاة أثمرت ثمارا عجيبة بيّن ربنا تعالى بعضا منها في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر تبين أن من ثمار إقامة الصلاة أنها تنهى من أقامها عن الفحشاء والفحشاء لفظ جامعة لكل الشر من أقوال وأعمال ترتبط بالزنا وما شابه ذلك يبقى إذن اللي يقيم الصلاة هيتجنب هذا كله ما تجده مثلا يطلق لسانه بالخوض في أعراض الناس أو يطلق لسانه بالكلام القبيح أو يفعل أي فعل من مقدمات الفاحشة يقوده إلى الفاحشة ليه؟ لأنه باختصار يقيم الصلاة فالصلاة تثمر له ذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والمنكر أيضا لفظة جامعة لكل أنواع الشر فالمنكر ما أنكرته العقول والأعراض لأن الشرع أنكره فتجد صاحب الفطرة السليمة يبتعد عن هذا الأمر طيب اللي يقيم الصلاة هتثمر الصلاة إبعاد من أقامها عن المنكرات إذن لا تعجب إذا رأيت الملايين من المسلمين في بلاد العالم يصلون رغم هذا الفحشاء الزاد فالمنكرات الذات أقول لأن السبب أن الله تعالى قال ويقيم الصلاة وهل كل من يصلي يقيم الصلاة هذا هو السؤال هناك فئة من الناس وهم كثر إنما يصلون عادة كما تعلمون بعض الأماكن فيها نوع من الحفاظ على القيم والأخلاق فالولد بتعود أن يصلي عادي من صغره بيصلي عينه ما يصليش زي بعض مثلا الكرة والغريف والكلام ده كله يقول لك العائلات المحترمة اللي عندها قيم لازم يصلي فخلاص اتربى الجيل عينه بيصلي خير الحمد لله لكن أصبحت الصلاة عادة عادة يعني إيه يصلي بيأدي الصلاة ظاهرا ركوع وسجود ما شاء الله لكن فين الخشوع هل هو على تدبر من معاني الصلاة؟ هل يقيم الصلاة حقا عشان تثمر الإبعاد عن الفحشاء والمنكر؟ هو ده السؤال، ماشي كده. وهناك من يصلون سمعة ورياء، وهناك من تعد الصلاة بالنسبة لهم عملا لمراقبة المصلين ومتابعتهم، ماشي كده. وجاي يصلي ليه؟ جاي يصلي شغله، هو مش جاي للصلاة، هو جاي عشان يعرف مين بيصلي. زي بعض بلاد الإسلام لما يدركوا كده على أهل الاستقامة أو عمال المساجد يبعثوا لهم إيه كما تعلمون كده الدسائس، ده شغلته إيه؟ مين الإمام بتاعهم؟ مين اللي بيصلي؟ مين اللي بيعتني المساجد؟ مين اللي كذا؟ مين اللي كذا؟ عشان يبعت إيه؟ التقارير. فأنا أعجب من هؤلاء لما بيجي يصلي ذاك المكان بعد الدعاء بيقف يقول إيه؟ نويت أصلي ركعتين تجسس، يعني أمر عجيب. على من تضحك؟ الله سميع، الله بصير، الله عليم، يا مسكين. يعني هناك مآرب شتى لبعض الناس في قضية ارتياد المساجد للصلاة، إنما الذي يقيم الصلاة حقا والذي تثمر فيه الصلاة هذه الثمار. تبعد عن الفحشاء فتبعد عن المنكر. يبقى الإقامة هي أن تؤدي الصلاة في الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لها وقت محدد، يبقى أنت منضبط بالوقت. وشوف خلي بالك الصلاة بتعلمك احترام المواعيد واحترام الوقت ومعرفة قيمة الوقت. انتوا في الغرب هنا عارفين كده، ما يجي حد يديك موعد تقول له ايه موعد عربي ولا ألماني، صحيح؟ ليه؟ لأنه خلاص اتعرف عن العرب في الغالب إلا من رحم ربي إنه ما عندوش اهتمام بإيه؟ بقضية الموعد أو الوقت. عادي أديك موعد وكبر الدماغ، إن كان بعذر يقبل العذر، لكن من غير عذر المشكلة مشكلة كبيرة جدا، خلاص كده؟ فدي قضية خطيرة جدا. فتيجي الصلوات تعلمك احترام الوقت. منضبط، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجود. اللي يحافظ على الصلاة هيكون لما سواها أحفظ. علشان كده لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، بدأ بإيه؟ الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. يقول الراوي عبد الله بن مسعود فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استذذت النبي لجادني، أو كما قال. قال الشراح لماذا ذكر النبي هذه الأعمال الثلاثة؟ الصلاة على وقتها، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله. قال العلماء لأن من حافظ على هذه الأصول الثلاثة كان لما سواها أحفظ، ومن ضيع هذه الثلاثة كان لما سواها أضيع. فالذي حافظ على الصلاة في الوقت هينضبط ويعرف قيمة الوقت، اللي حافظ على بر الوالدين هينضبط مع طيلة الأرحام مع الجوار مع فئات المجتمع، اللي حافظ على رفع راية للدين ونصرة الدين إذن هيكون لما سوى ذلك أحفظ من قيم وأخلاق. واضح؟ إذن إخوتان أول فائدة بنستفيدها من إقامة الصلاة احترام الوقت. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك كما تقولون، وده حق. الوقت له قيمة عجيبة جدا. واضح؟ وذكرت لكم قصة أحد مشايخنا عندما كان في إعارة في بلدة إسلامية للدعوة إلى الله عز وجل. المهم اتعرف على أخ مسلم من بريطانيا داخل الإسلام وما شاء الله حريص على الاستقامة. هذا الأخ البريطاني دعا الشيخ على الغداء عنده مع بعض الإخوة، كان الموعد تقريبا الساعة الثالثة عصرا. الشيخ يقول فذهبنا إلى الأخ، اتأخرنا ما يقرب من 5 دقائق أو 7 دقائق في الطريق، ووصلنا عند البيت. الأخ ده كان عنده فيلا، فضربنا الجرس بتاع الباب، فنظر لنا من أعلى من البلكون بملابس البيت، قال ماذا تريدون؟ هكذا أمام الناس ولم يفتح بابه. تعجبنا لحال الرجل، كيف يعني؟ أنا موعد معك، متى كان موعدكم؟ الثالثة. كم الساعة الآن؟ كذا. قال موعدكم كان في الثالثة، فلن أفتح لكم بعد الثالثة، الآن وقتي لزوجي وأولادي. فقال الشيخ يعني الخمس دقائق، قال نعم، وهذه مشكلتكم، خمس دقائق يا هؤلاء، في دقيقة واحدة ترفع أمم وتخفض أمم، في دقيقة واحدة كم من مولود يولد وكم من إنسان يموت، وأنتم تستهينون بالدقائق وما فتح لهم. فيقول الشيخ فتعلمنا قيمة الوقت، احترام للموعد، احترام للوقت، مش كده؟ فالصلاة تعلمك ده، تعلمك كيف تكون حريص على الوقت، على الموعد، تعرف قيمة الزمن، لأن الزمن هو رأس مالك، هو عمرك، أنت عمرك دقائق وثواني، كل دقيقة تمر منك قرب لقدرك من باب القدر. شوف الساعة اللي قدامك دي هناك اهي، هتلاقي فيها ثلاث عقارب، حتى اسمهم ايه؟ عقارب، تعرفين عقرب ثاني يقتل، عقرب للساعات، وعقرب للدقائق، وعقرب للثواني. عقرب الثواني دايما تك 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 تك، وفعلا هو تك لانه ياخذ من عمره، يقتطع تك تك تك، كانه يقطع عمرك، انت عباره عن مجموعه من الثواني، تك اتقطع الثانية منك، تك وكمان ثانية. الله أكبر، دي مشكلة كبيرة جدا، كل ما تعدي ثانية أنت بتقرب لإيه؟ للأجل بتاعك، بتقرب للقبر. هنقول مثلا عمرك المسافة بينك وبين القبر حوالي 4 متر، حضرتك مشيت نص متر، يبقى فاضل لك كام؟ 3.5 متر، مشيت كمان نص، يبقى فاضل لك 3 أمتار. فكل ما بتقرب سنتي بتقرب لايه؟ للموت. يبقى انت بتصغر وما بتكبرش. طب عندك مثلا عمرك مقدر 70 سنه، اسال نفسك النهارده انت عندك كم سنه؟ انا قريب من 45 سنه، يبقى 45 سنه راحوا من عمري. يبقى لو عمري مثلا 70، يبقى فاضل لي كم سنه؟ 25 سنة مثلا يعني. لو عمري 50 فاضل لي 5 سنين، لو عمري 46 سنة فاضل لي سنة وأدخل القبر، وهكذا. يبقى أنا مش بقرب ده خلاص كده، لأن أنا بقرب لأجلي. ولذلك أعجب بمن يحتفلون بمناسبة عيد الميلاد. أنا النهاردة أقول لك عيد ميلادي، تحتفل بإيه؟ تحتفل إن أنت قررت خلاص تخش القبر، بدل ما تستعد بالأعمال الصالحات، بدل ما تبكي على ما مضى من عمرك، قال عندي الشمع وجايب جاتوه حبيب الزيتون ومش عارف ايه ده، ايه لا يليق بالمسلم هذا؟ ده المفروض مرور الايام والليالي اعتبار وتذكير، كما قال الله تعالى في اخر سورة الفرقان، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. اشكر بقى، اشكر النعم، وأقرب من ربك جل جلاله، واجتهد في الطاعات. إذا الصلوات الخمس تعلمنا هذه القيمة العظيمة جدا، قيمة الوقت، إنك تخلي بالك قوي من وقتك. نعم.
Oder besser gesagt, nachdem der Sheikh uns näher verdeutlicht hat, was es hier mit dem Ikhlas auf sich hat, fährt der Autor voraus, indem er sagt, um das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten, das ist die Religion des rechten Verhaltens. Wie wissen wir dabei, die übrigen Säulen des Islam irgendwie näher zu erläutern? Und er beginnt damit, indem er den Vers rezitiert, in dem das Gebet und die Zakat enthalten sind. Man sollte wissen, liebe Geschwister im Islam, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier sagt, um das Gebet zu verrichten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man näher erläutern sollte. Yani das Gebet zu verrichten, Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier, und yani beispielsweise erhaben es Allah subhanahu wa ta'ala, aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt nicht, um das Gebet zu beten, sondern Allah subhanahu wa ta'ala sagt, um das Gebet zu verrichten. Und das Gebet zu verrichten bedeutet verschiedene Punkte, die sich im Hintergrund aufhalten, die nicht klar und deutlich aus diesem Wort herausgehen, aus diesem Verrichten. Und zwar unter anderem, sagen die Gelehrten, gehört dazu, dass man das Gebet zur richtigen Zeit betet, dass man das Gebet einhält, was die Pflichten und die Säulen und die Sunnan betreffen, und dass man sein Gebet versucht, demütig zu vollziehen und viele andere Dinge. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Heiligen Koran, war nicht das Gebet, war oder ist vorgeschrieben in der Salata, kennt alle Mu'mini, Kitabu, kurz das, ne? War nicht das Gebet, ist vorhergeschrieben für den, für die Gläubigen zu einer rechten Zeit, ja, wir sind gemäß Übersetzung vorherbestimmt. Und das ist damit, dass man das Gebet zu seiner richtigen Zeit vollziehen sollte. Und die Früchte davon sind, wenn man das Gebet so verrichtet, wie es Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt und nicht so, wie es unsere Zeit zulässt oder wie es unsere weltlichen Angelegenheiten zulassen oder wie es die Arbeit oder die Schule oder ähnliches zulassen, sondern dass man das Gebet so verrichtet, wie es Allah subhanahu wa ta'ala möchte. Wenn wir dies so erreicht haben, dann sind die Früchte davon viele. Eine davon hat beispielsweise Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Koran genannt, indem er sagt, wahrlich, das Gebet hält fern vom Schändlichen und Abscheulichen. Und mit dem Abscheulichen ist alles Schlechte gemeint, denn alles, was dem Guten widerspricht, alles Schlechte ist damit gemeint. Das ist nur eine von den Früchten, ja, wenn man das Gebet so einhält, wie es Allah subhanahu wa ta'ala uns vorhergeschrieben hat, und nicht so, wie es uns unsere Gelüste oder unsere Zeiten oder ähnlich oder unsere weltlichen Angelegenheiten zulassen. Denn man sollte sich nicht wundern, ja, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, war nicht das Gebet des Herrn vom Schändlichen und vom Abscheulichen. Ja. Aber trotzdem sieht man in dieser Weltbevölkerung Millionen von Geschwistern, seien es Brüder oder Schwestern, die beten, die fünfmal am Tag beten, die in Richtung der Tempel beten, die das Gebet vollziehen, aber trotzdem sehen wir, dass die Umma noch so getunkt ist, yani in Abscheulichem und Verwerflichem und so weiter und so fort. Und das ist kein Grund dafür, das ist kein Widerspruch, keineswegs. Yani nicht, dass immer noch die Idee kommt, das wäre ein Widerspruch, das ist keineswegs ein Widerspruch, wir haben es Allah subhanahu wa ta'ala. Aber dies zeigt uns nur, dass diejenigen, die das Gebet ja nicht verrichten, dass sie es nicht so verrichten, wie es Allah subhanahu wa ta'ala vorhergeschrieben hat, wie vorhin erwähnt, zur richtigen Zeit, mit den Säulen, den Pflichten, den Sunnan, dass man sein Gebet versucht, demütig zu vollziehen. Also halten wir fest, es ist diesen Grund dafür, dass es vielleicht auch immer noch so schlecht geht, obwohl so Millionen Menschen beten und so weiter und so fort, aber dies ist der Grund dafür, weil sie das Gebet nicht so beten, wie es Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt. Ebenfalls sehen wir in einem anderen Hadith, in dem ein Sahabi, radiallahu anhu, zum Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, kommt und sagt, O Gesandter Allah, yani berichte mir oder verrate mir, was die besten Taten sind. So erwähnt der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, das Gebet zur richtigen Zeit, ja, die Güte gegenüber den Eltern und den Dschihad fi sabilillah. Die Gelehrten entnehmen aus diesem Hadith, yani der Hadith geht noch weiter, indem er sagt, und wenn ich weiter gefragt hätte, hätte er weiter geantwortet. Aber wir nehmen nur diesen Teil. Und die Gelehrten sagen dazu, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat hier so geantwortet, ja, weil derjenige, der auf diese drei Punkte achtet, ja, oder wer diese drei Punkte bewahrt, der wird den Rest seiner Angelegenheiten bewahren. Wenn er das Gebet zur richtigen Zeit vollzieht, dass er die Güte gegenüber den Eltern aufrechterhält, Jihad fi sabilillah, dass dann demjenigen, der dies einhält, wirklich so, wie es Allah subhanahu wa ta'ala vorhergeschrieben hat, dass er auch seine restlichen Angelegenheiten bewahren wird. Und im Umkehrschluss sehen wir, dass derjenige, der nicht zur richtigen Zeit betet und die anderen Pflichten nicht einhält, dass dieser ja nicht seine anderen restlichen weltlichen Angelegenheiten bewahrt. Weil wie der Scheich erwähnt, das Gebet zur richtigen Zeit, eine Frucht, die davon kommt, dass man ein organisiertes Zeitmanagement sozusagen bekommt, dass man eine bessere Zeitplanung bekommt, indem man seine ganze Zeit einplant. Ja, ein Vorzug vom Gebet zur richtigen Zeit ist, dass du deine restlichen Angelegenheiten besser managen kannst, indem du dir einen Zeitplan aufstellst, in dem du dich danach hältst und deine Zeit viel, viel sinnvoller nutzt, als du es eigentlich vielleicht tust. Und wie der Sheikh erwähnt hat, wenn wir sehen, das Leben, subhanallah, besteht aus Sekunden und Minuten und Stunden. Wie wir, wenn wir die Uhr betrachten, die Uhr hat drei Zeiger. Ja? Der eine zeigt die Uhr an, nämlich die Stunde, der andere die Anzahl der Minuten und der andere, jede Sekunde fährt er fort. Als würde er dir ein Signal geben, ja, ich ticke und ticke und ticke und du kommst immer näher deinem Grab. Und es vergeht immer mehr von deinem Alter. Weil wenn wir beispielsweise sehen, der Sheikh Hafidhahullah ist ungefähr 45 Jahre alt. Ja? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala so vorhergeschrieben hat, ja, dass er 46 Jahre alt wird, so sehen wir, dass 45 Jahre bereits vergangen sind und jetzt hat er noch ein Jahr zu leben. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala vorhergeschrieben hat, dass er 50 Jahre alt wird, so sind bereits 45 Jahre vergangen und 5 Jahre wird er noch leben. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala vorhergeschrieben hat, dass er 70 Jahre alt wird, so sind 45 bereits vergangen und 25 sind noch übrig. Das heißt, egal was du tust, ja, mit jeder Sekunde, die vergeht, kommst du näher dem Tod. Ja, nee, es sei dahingestellt. Ja, und es ist ganz egal, ob Allah subhanahu wa ta'ala für dich vorhergeschrieben hat, dass du 80 wirst, oder wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir vorhergeschrieben hat, dass du 50 wirst. Oder in den jüngeren Jahren, wenn Allah subhanahu wa ta'ala vorhergeschrieben hat, dass du vielleicht nur 25 wirst. So wirst du sehen, dass eine gewisse Anzahl von deinem Leben schon weggegangen ist. Ja? Und du nur noch eine gewisse Zeit hast zu leben. Und diese Uhr tickt. Ja? Diese Uhr tickt und tickt. Dein ganzes Leben besteht aus Sekunden, Minuten und Stunden. Und die Uhr tickt immer weiter. Ja? Sie hört nicht auf. Die Zeit vergeht. Ja? Auch wenn die Batterie von dieser Uhr kaputt gehen sollte, die Zeit vergeht. Ja? Die Zeit bleibt nicht stehen. Die Zeit geht und geht und geht und nimmt immer mehr von deinem Leben. Und deswegen sollte der Muskel versuchen, seine Zeit sinnvoll zu nutzen. Deswegen ist es paradox, wenn wir sehen, dass andere Menschen, ja, auch von den Muslimen, ihren Geburtstag feiern. Ja, Monate vor seinem Geburtstag freut er sich, dass er eine schöne Fete wirft, ja, und seine Freunde einlädt und eine Geburtstagsparty und so weiter und so fort. Obwohl dies ihm eigentlich nur zeigt, dass er wieder ein Jahr näher gekommen ist zu seinem Tod und dass er versuchen sollte, die Zeit sinnvoll zu nutzen. Wir nehmen noch schnell eine Geschichte von einem Prediger, ja, der in einem der islamischen Länder unterwegs war, um die Leute zu Allah subhanahu wa ta'ala aufzurufen. Und es gab einen Briten, der ebenfalls ein Muslim war, ja, und dieser Brite hat sie eingeladen zum Mittagessen. Ja, und der Termin war, wenn ich das Sheikh recht erinnert, gegen 15 Uhr gewesen. Dieser andere Sheikh, der eingeladen war bei diesem Briten, ja, durch Verkehr oder ähnliches, kam er ja in 5 Minuten zu spät. Und nachdem sie bei ihm angeklopft haben, sehen sie, dass der Gastgeber, ja, oben runtergeschaut hat in seinen ganz normalen Klamotten von zu Hause, ja, seinem Anzug, seinem Schlafanzug oder ähnliches, ja, und dass er gefragt hat, was wollt ihr? Ja, niemand muss sich das vorstellen, der hat ihn zum Essen eingeladen, dann klopfen die bei ihm und dann fragt er, was wollt ihr? Und sie denken sich, ja, nee, wir sind doch bei dir eingeladen. Und so sagt er, wann war der Termin gewesen? Und sie haben gesagt, der war um 15 Uhr gewesen. Er hat gesagt, jetzt ist es 3:05, euer Termin war schon gewesen. Ja, jetzt nutze ich meine Zeit anders. Deswegen sagt der Sheikh dann, und genau hier haben wir gelernt, wie wichtig es ist, seine Zeit zu managen und dass man versuchen sollte, jede Zeit, die man hat, zu nutzen, um Allahs Wohlgefallen zu erreichen.
إيه أعذار يلتمس الأعذار، أما إن كان بلا عذر نعم له أن يفعل ما فعل، ربما تكون أنت مد موعد وفعلا تتعرض لعذر ما يجعلك متأخرا، فهل هنا يعني الإنسان يعد مخالفا؟ الإجابة لا، لأنه ما تأخر إلا عذر، وهذا ما ينبغي على المسلم أن يفعله. النبي يعلمنا أنه ذهب ذات ليلة ل بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وابنته فاطمة رضي الله عنها ليوقظهما لصلاة الليل، فكانا نائمين فما استيقظا، فعاد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كان في صلاة الفجر وعلم علي أن النبي أتى بإيقاظه للصلاة أي صلاة الليل وما استيقظ، فجاء علي رضي الله عنه وأرضاه ليعتذر، فقال له النبي يا علي ليس في النوم تفريط، يعلمنا درسا. النائم نفسه الله تعالى رفع عنه الحرج والتكليف، أيضا سيدنا علي نفسه اللي رمى حديث رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. يبقى ليس في النوم تفريط، ممكن تكون نمت موعد وأخذت بالأذان لكن غافلك النوم وغلبتك عينك، وكما يقولون عندنا في مصر النوم سلطان، النوم سلطان. أنت أصلا وأنت نائم غير مكلف، بل حتى من ضمن الأحكام الشرعية أن المرء إذا ذهب إلى فراشه ونوى أن يستيقظ لصلاة الفجر وأخذ بالأسباب وغلبته عينه وما استيقظ للفجر، قال النبي عليه الصلاة والسلام كتب له ثواب صلاة الفجر وكان النوم صدقة من الله عليه، يعني كمان ربنا تصدق عليك النفسنا. واضح؟ فشوف الميزة العظيمة جدا، احنا عندنا حاجة اسمها التماس الأعذار في أمور بتبقى خارجة عن إرادة الإنسان، خلاص يبدأ عذر شرعي مقبول. أو حدث وانت جاي في الطريق السيارة تعطلت، أو أحيانا تبقى جاي في الطريق يوقفك البريطاني يقول لك وقف هات الأبوزاير نعرف ممكن يعطلك 10 دقائق، أو يكون فيش تو في الطريق، الطريق عطلان، أو في حادث على الطريق اتعطلت، أو عدت بقى في أعذار كثيرة جدا. يبقى نقول قبل أن تلوم اسأل هل اللي اتأخر ده معذور ولا غير معذور، عشان ما تتهموش وهو ما ترتكبش بعض الأخطاء. ودي قضية مهمة جدا. أنا برضو لك إيه، أنا بتعلم معاك ألماني ماشي، بس أنا هنتعلم إسلامي مش كده؟ لما كنت بقول لك كده المثل الشائع بتاع الصينيين يقول لك لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصيد السمك، أنا قلت لك لا اعطيني سمك او علمني كيف اصيد السمك. ايه ما تعرفينيش؟ الاسلام علمنا الجود والعطاء، خلاص كده. واحد طلب منك سمك اعطيه سمك وعلمه ازاي يصطاد السمك، واضح؟ تقول لك لا تعطيني سمكه ولكن علمني كيف اصيد السمك. فاحنا بقى نجمع خيركم، نعطي ونعلم، ماشي كده؟ فعشان كده اقول لك التمس الاعذار وقبل ان تخطئ اسال وتبين لشيمة المسلم. نعم.
Auch nachdem wir diese Geschichte erwähnt haben von diesem Prediger, der in diesem Land war, um zu Allah subhanahu wa ta'ala aufzurufen und der zu spät gekommen ist, diese 5 Minuten, und der Gastgeber so reagiert hat, damit das jetzt nicht jemand nimmt, ja, und jedes Mal bei seinem Termin, wie er vielleicht ein paar Minuten zu spät kommt, direkt seinem Bruder die Freundschaft kündigt, ja, und mit ihm nicht mehr zu tun haben will, nach einer Zeit wieder sowieso dann alleine dastehen, ja. Aber damit man nicht so reagiert, okay, damit man nicht so reagiert, wenn jemand zu spät kommt, sollte man zuerst mal für die Gründe fragen. Ja? Weil dieser Bruder, dieser Brite, ja, auch wenn wir eine gewaltige Lehre aus dieser Geschichte erzählen, aber seine Pflicht wäre es normalerweise gewesen, zuerst mal für den Grund zu fragen, warum seid ihr zu spät? Und so sollte der Muslim sein, dass er zuerst versucht, die Gründe, ja, weil vielleicht der Bruder, vielleicht ist er zu spät, vielleicht gab es einen Stau, vielleicht gab es eine Verkehrskontrolle durch die Polizeibehörde, vielleicht gab es Ähnliches, vielleicht hat er verschlafen, vielleicht hat er dies, vielleicht hat er das. Ja. Deswegen, bevor du urteilst, solltest du zuerst mal deinen Bruder fragen, wieso er zu spät ist. Weil wenn es einen Grund dafür gibt, solltest du ihn entschuldigen. Egal wie die Verspätung ist, wenn es einen Grund dafür gibt, sollte man diese Person entschuldigen. Ja. Wir haben ebenfalls eine Lehre, die wir empfehlen, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Hause von Ali und Fatima ging, um sie zum Fajr-Gebet zu wecken. Ja, und diese haben verschlafen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in die Moschee gegangen ist und sie dann mitbekommen haben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann da war, um sie zu wecken. Ja, so ging Ali dann zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat ihm dann erwähnt, dass er ja die verschlafen hat. Ja, und Ali ist selbst derjenige, der den Hadith überliefert, in dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, in der sinngemäßen Übersetzung, der Stift wurde erhoben für 3, für den Schlafenden, bis er aufsteht, für den Minderjährigen sinngemäß, bis er seine Reife erreicht hat, und für den Verrückten, bis er seinen Verstand zurückbekommt. Ja, Ali selbst ist derjenige, der diesen Hadith überliefert. Und ebenfalls sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um uns beizubringen, ja, wenn man das Gebet verschläft, beispielsweise das Fajr-Gebet, ja, gehen wir davon aus, der hat alle Gründe, der hat alles versucht, alles in die Wege zu leiten, dass er zum Fajr-Gebet aufsteht, sei es jetzt sein Wecker oder ähnliches, und trotzdem hat er verschlafen, dass er den Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt, als wenn er bei der Jama'a dabei gewesen wäre bei diesem Gebet, und dieser Schlaf ein Sadaqa von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Ja? Deswegen sollten wir die Angewohnheit haben, weil viele sagen, ich versuche mit dir Deutsch umzugehen. Ja? Alhamdulillah, die Deutschen sind bekannt dass sie pünktlich sind. Ja, wir sehen ebenfalls, wenn wir heutzutage mit einem Bruder einen Termin machen, viele sagen beispielsweise 3 Uhr nach marokkanischer Uhrzeit oder nach deutscher Uhrzeit. Ja? Und er kommt dann und sagt, ja, ich möchte mit dir auf eine deutsche Art und Weise umgehen oder ähnlich. Dies ist falsch. Ja, die korrekt sollte es sein, lass uns islamisch miteinander umgehen. Wenn dein Bruder zu spät gekommen ist, solltest du ihn zuerst fragen, bevor du ihn beschuldigst und bevor du über ihn sprichst und so weiter und so fort. Fragen zuerst mal, wieso er zu spät ist. Und wenn es einen Grund dafür gibt, wieso er zu spät gekommen ist, sollte man diesen Grund entschuldigen und akzeptieren.
إذن الصلاة تعلمنا احترام الوقت كذلك الصلاة تعلمنا التفاضل تعلمنا التواضع فأنت في صلاتك تحني ظهرك لعظمة ربك رافعا وتضع جبهتك على الأرض لعظمة الذي ساجدا وده بيعلمك خلق مهم جدا خلق التواضع وعدم الكبر لأنك وضعت الجبهة والأنف على التربة انكسار لعظمة الله فعايز يعلمك التواضع لماذا؟ لأن المتكبر يعني إن كان في قلبه ذرة كبر لا يدخل الجنة مشكلة كبيرة جدا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال يا رسول الله إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس أو كما قال النبي بيّن لهم إيه المقصود بالكبر اللي يمنعك من دخول الجنة بطر الحق مش إنك تلبس كويس ومتكبر أبدا بالعكس إن الله جميل يحب الجمال اما الكبر بطل الحق يعني ايه بطل الحق يعني عدم قبول الحق انكار الحق وغمط الناس يعني التعالي على الناس انت عارف اللي بيقول لك بيكلم الناس من المناخير في ناس كده سبحان الله ايه كده يعني انت مش مستواه ينظر لك نظره دون انت اقل منه ودي مشكله خطيره جدا لذلك اعجبني وصف بعض الحكماء للمتكبر قال والمتكبر كمثل رجل يقف على قمة جبل جبل عالي جدا هو فين على القمة ينظر إلى أسفل فيرى الناس صغارا وهم ينظرون إليه فيرونه صغيرا هو صغير مش الناس ماشي كده فالكبر مرض خطير جدا جدا نسأل الله السلامة منه الإنسان إذا كان فيه الكبر ده وعدم قبول الحق وإنكار الحق والتعالي على الناس هذا لا يدخل الجنة كما أخبر النبي طبعا قالوا أي لا يدخل في أول الداخلي طبعا إن كان من أهل التوحيد مسلم ولكن عنده قضية الفخر والتعالي ده فهو متوعد بالعذاب في الآخرة إلا أن يتوب إلى الله عز وجل فده أمر خطير جدا جدا ماشي كده فتيجي الصلاة تقتل في النفس هذا الخلق الذميم هو خلق الكبر ماشي كده ليه لانك لما تحط راسك على الارض ايوه انزل انزل علشان كده قلت لكم مره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فاكثروا من الدعاء ليه هنا ماشي ليه اقرب ما يكون العبد من ربي وهو قائم من الصلاه صح صلة بيني وبين ربنا عز وجل. طيب ما قالش ليه وانا راكع؟ انا برضه في الصلاة، انا قريب برضه. طب ما قالش ليه في القعود؟ قال في السجود ليه؟ قال العلماء لانك وانت قائم لسه فيك شايف نفسك منفوخ لسه واقف عامل كده. طيب ما قالش رقع بدأت شوية انزل انزل بلاش الكبد ده انزل شوية فنزلت بس لسه برضه فيك شوية لسه اهو ها لكن لما وضعت راسك على التراب خلاص انتهيت بقى انت هنا انكسرت هنا قمه الظلم ما دام حالك ده يبقى العطاء هينزل لك ادعي ربك هيستجيب لك هنا في المقام ده لانك اصبحت في اعلى درجات الكفر وهي الانكسار والمذله لعظمه الله تعالى وان كنت كذلك ادعي فالله يستجيب لك يبقى كلما انكسرت لله كلما نزلت عليك العطاءات لكن شايف نفسك ينفعش. لسه فيك الآن، ماشي كده؟ وآه من الآن، الآن الضمر تهلك تبعد، أنا الكبر دي، أنا الفخر، لسه شيء انت مش عارف أنا مين، برضو لسه فيك دي. مين حضرتك؟ أنت مين؟ قول لي أنت مين؟ عبد ضعيف مسكين، تنتين كعرض، شوية حرك في حر الصيف ما تقش ريحة. آدي أنت، أنت مين؟ وإيه كمان؟ وتؤذيك بقى لو حتة برغوت ولا أكلانة في الليل ما تعرفش تنام، برغوت بس كده يتسلط عليك، تقعد تتهرش تقول مش عارف تنام. برغوت، أنت مين حضرتك؟ شوف المتجبرين دول اللي بيتكبروا في أرض الله، دول شوكة تنيمه وتورم رجله وتسخنه، يقول لك طلع له حيل. شوف كده انت لما مثلا تشك مثلا، اهي اهي سبحان الله، اهي سبحان الله، لسه عندي كده بتاع كده موس صغير خفيف كده، اقطع بيه الفاكهه كده بفتحه كده مش واخد بالي، يعني قطع الله يا على الالم. انا كتب غير قد كده لازم اربطها ونزلت مش عارف دماء يعني اذا هو انت ده يجي لك شويه برد تقرفنا، تقعد تكح ونقوات هتبول من بقك وحالتك بقت، وتطبطش على الناس وتقعد تشنشن وتنعم وعايز مناديل كل ايه ده هو انت ده؟ شوف حالك وانت في التواليت، انت ماشي بتحمل تواليت جواك، ايه انت جواك البول وجواك العضله والبراء وحالتك بقت، مين انت؟ وتقتلك شرقه شويه ميه يشرب يشرب يموت، ايه في ايه؟ قاعد بياكل لقمه قد كده هو تقفله ايه؟ هيموت، الحقوه اللي عامل نفسه بره 100 راجل ده، وعمال يظلم ويفسد والارض تهدم عليك قدي وحرس وجند ومدافع، ايه انت مين؟ يا مسكين، مش هو ده الانسان؟ مبدأك من تراب، تتكبر ليه؟ ليه بقى؟ فدي الصلاة تعلمك أن تنكسر، تعلمك خلق تواضع، لأن الكبر مهلكة.
Gebet, liebe Geschwister im Islam, da wir immer noch dabei sind, über das Gebet zu reden, erwähnt der Sheikh diverse Vorzüge, die man daraus entnehmen kann. Nachdem wir erwähnt haben, dass das Gebet dich dazu leitet, dass du deine Zeit besser managen kannst und deinen Zeitplan besser meistern kannst und so weiter und so fort, kommen wir zum weiteren Vorzug des Gebetes, wenn du das Gebet so verrichtest, wie es Allah subhanahu wa ta'ala vorhergeschrieben hat, und zwar, dass du es lernst, bescheiden zu sein. Dass du dir die Bescheidenheit aneignest beim Gebet. Denn wahrlich, wenn wir sehen, beim Gebet, ja, dass du deine Stirn und dein Angesicht zu Boden wirfst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und dies zeigt dir, oder dies bringt dir die Bescheidenheit bei. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, die nächste Stelle, die ein Diener zu seinem Herrn sein kann, ist im Sujud, so vermehrt von der Dua. Die Gelehrten sagen zu diesem Hadith, warum sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nicht, die erste Stelle, die der Mensch sein kann, ist, wenn er steht, ja, oder wenn er im Rukur ist. Sie sagen dazu Folgendes. Wenn du im Gebet stehst, ja, du stehst noch aufrecht auf deinen zwei Beinen, könnte es vielleicht noch sein, dass du noch denkst, ja nee, ich bin's, du kommst dir groß und breit vor und du stehst sofort Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, vielleicht bist du hier noch ein bisschen hochmütig. Danach gehst du runter zum Rukur, ja, in der ungefähr die Hälfte deines Körpers sich nach vorne verbeugt und die andere Hälfte steht noch aufrichtig. Aber vielleicht ebenfalls auch in dieser Angelegenheit bist du vielleicht ein bisschen bescheidener, weil du dich verbeugst vor Allah subhanahu wa ta'ala, aber trotzdem hast du noch eine Art und Weise vielleicht vom Kibbutz in dir. Danach kommst du in die Position, die dich komplett die Bescheidenheit lernen lässt und die Hochmut von dir entfernt, indem du dein Angesicht, ja, und dein Gesicht, das was vielleicht die Menschen am liebsten ist, dein Gesicht, Ja, indem du dieses auf dem Boden wirfst vor Allah subhanahu wa ta'ala und du Allah subhanahu wa ta'ala um eine Sache bittest. Die Gelehrten sagen hier, wenn du hier die Bescheidenheit ja, so angeeignet hast, so sollst du Allah subhanahu wa ta'ala bitten und so wird er dir in dieser Angelegenheit erhören und so bist du am nächsten zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ebenfalls sehen wir in einem anderen Hadith, der uns davor warnt, vor der Hochmut, und nimmt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu seinen Sahaba und sagt, wer ein Stäubchen von Hochmut, sinngemäß die Übersetzung des Hadithes, wer ein Stäubchen von Hochmut mit sich trägt, dieser wird nicht ins Paradies kommen. Die Sahaba, ridwanullahi alaihim, die beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren, sagten, einer von uns mag es vielleicht, dass seine Kleider gut sind oder seine Schuhe gut sind und so weiter und so fort. So sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ist nicht das, was mit Hochmut gemeint ist. Hochmut bedeutet, dass du denkst, du wärst etwas Besseres und somit die Wahrheit nicht annimmst. Weil wir haben ebenfalls in einer anderen Überlieferung, in dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah subhanahu wa ta'ala, ist sinngemäß die Übersetzung, ist schön und nimmt nur das Schöne an. Deswegen sollte man sich ruhig gut ankleiden. Das hat nichts mit dem Kibbutz zu tun. Ja? Sondern wenn die Wahrheit zu dir kommt und du lehnst diese Wahrheit ab aus Hochmut dieser Wahrheit gegenüber. Die Gelehrten sagen zu diesem Hadith vielleicht eine Randnotiz, was man erwähnen sollte, dass derjenige, das was hier erwähnt ist, der nicht ins Paradies kommt, sagen, dass er nicht zu denen gehört, die direkt ins Paradies kommen. Vielleicht kommt er ins Paradies, nachdem er eine Strafe abgesessen hat. Also halten wir fest, beim Sujud bist du am nächsten zu Allah subhanahu wa ta'ala und du bist bescheiden. Denn frag dich, ja, du, derjenige, der zuhört, frag dich selbst, was denkst du von dir, was du überhaupt bist? Ja, was denkst du, was du bist, dass du dich vor den Leuten zeigst und denkst, du wärst etwas Besonderes und du denkst, du wärst etwas Großes und du denkst, du wärst etwas Mächtiges und du gibst vor den Leuten an und du prahlst vor den Leuten? So sollte sich jeder von uns fragen, ja, was denkst du selbst, was du bist? Dass du dich vor den Menschen zeigen möchtest und dich beweisen möchtest. Was bist du? Was hast du davon, wenn du diese Tat vollziehst? Was bist du? Was denkst du, was du bist? Ja, wie ich jetzt erwähnte, vielleicht du denkst von dir, du wärst mächtig und du wärst stark und du wärst dies und du wärst das und du gibst an vor den Menschen, aber vielleicht nur eine Fliege, eine winzige Fliege, die in der Nacht kommt, kann dir deinen kompletten Schlaf rauben und du bekommst kein Auge zu. Oder du gehst durch die Hecken und du wirst gestochen von einem Dorn und es verursacht Riesenschmerzen. Oder einen Wespenstich und es schwillt an und so weiter und so fort. Und du klagst über die Schmerzen und du klagst darüber und du klagst darüber. Deswegen frage dich selbst, ja. Und das ist wichtig, liebe Geschwister, dass auch bei Wissensunterrichten, dass man versucht, ja, sein Herz mitzufühlen, subhanallah. Ja, so beantworte dir selbst diese Frage, was denkst du von dir, was du bist? Oh, derjenige, der sich hochmütig vor den Menschen zeigt. Ja, man sollte wissen, dass du ein Nichts bist. Du bist eigentlich, wenn du es näher betrachtest, bist du eine mobile Toilette. Ja, du trägst dein Kot und dein Urin die ganze Zeit mit dir, egal wohin du gehst. Du bist eine mobile Toilette. Du gehst auf die Arbeit, es drückt, ja, du bist unbedingt auf die Toilette, du trägst den Kot mit dir rum, du trägst den Urin mit dir rum, du trägst das Schlechte mit dir rum. Du bist eine mobile Toilette. Ja, deswegen hör auf, dich hochmütig zu benehmen vor den Leuten. Du solltest wissen, dass dein Ursprung ist eigentlich Erde. Und zu der Erde wirst du wieder zurückkommen. Deswegen, warum diese ganzen Angelegenheiten, dass du dich vor den Leuten zeigst und hochmütig bist gegenüber anderen Menschen, vielleicht gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, gegenüber dir selbst. Deswegen ist ein gewaltiger Vorzug, ein riesengewaltiger Vorzug, den wir entnehmen aus dem Gebet, wenn wir das so verrichten, wie es Allah subhanahu wa ta'ala vorher geschrieben hat, dass wir uns von der Hochmut reinigen und lernen, in unserem Leben und in unseren alltäglichen Situationen bescheiden zu sein.
وكان قائد الجيوش في الدولة في دولة بني أمية وكان يمشي كالطاووس قائد جيوش ففي يوم خالد في زينته كده فمر في السوق طبعا الجند حوالي منه الحرس يبعدوا عنه الناس فالمهم أعرابي جالس كده لم يأبه له فنظر إلى المهلب وقال ألا تعرفني؟ قال أعرفك أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة النظرة أي منتنة وبين ذلك أنت تحمل العذرة هذه قال الآن عرفتني
وانك كسرت انت اللي عرفتني. اه كانش في غفله هنا وده. اه رجعه للاصل. قال له انت ده اولك ايه؟ نطفه قذره من ماء الرجل المني، ماء متين خلقت منه حضرتك، ماشي كده؟ واخيرك بعد الموت كيف جيت منتنا، ثاني موت ادخل القبر رحت منتنا، يبقى جيفة منتنة. طيب وفي الفترة بين الولادة والموت حضرتك تولدت متنقل، شايل العذرة جواك، جواك البول وجواك البراز، انت مش ولا ايه؟ مش ولا الانسان ولا انا وانت. قال انت من عرفتني. انكسر. ايضا قيل ان ذا القرنين الحاكم العادل الذي ملكه الله أسباب الحياة الدنيا وذكره الله تعالى في سورة الكهف، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكر الآيات، ذكر أنه عائد ذات يوم من القتال قائد جيوش، جيوش جرارة، ففي الطريق العودة مر على رجل كبير السن يقلب في جماجم للأموات، الجمجمة الإنسان يموت ويتحلل وكذا وكذا، تبدأ الجمجمة عظمة الرأس دي الطلبة في الطب يدرسوا عليها، يبقى كل طالب في الطب عنده في البيت جمجمة، عارفينها الجمجمة؟ فالرجل المسن قاعد قدامه يعني مئات الجماجم عمال يقلب فيها، فذو القرنين كده راكب على الجواد بتاعه فلفت نظر الرجل تجالس فنزل وبدأ يخاطبه ماذا تفعل يا هذا؟ فنظر إليه كده في أبهته وحول الجن وقال يا هذا منذ 20 سنة وأنا جالس هنا أقلب في تلك الجماجم لا أدري من الملك ومن المملوك، من العظيم ومن الحقير، من الغني ومن الفقير، من القوي ومن الضعيف. فبكى ذو القرنين وانصرف وقال لمن حوله من جنده إن الرجل يقصدني أنا فقد نصح. أيوة يبقى أنت النهاردة قائد أو ملك، بعد الموت مش هنعرف فين الملك وفين المملوك، كله يبقى تراب، ولكن شتانة بين مؤمن وكافر، بين طائع وعاصي، هؤلاء في الجنة وهؤلاء في السعير. فهذه بعد ما عرفش روح القبور كده واسألهم فين منكم اللي كان ملك وفين اللي كان مملوك وفين العظيم وفين فين الوزير وفين الغفير وفين. فتيجي الصلاة تعلمك ده طبعا. نعم المهلب ابن أبي سفر.
Ebenfalls eine Geschichte zu erwähnen, die uns die Bescheidenheit beibringt, von einem Mann namens Al-Muhallab ibn Abi Sufra. Ja, das war ein gewaltiger Mann sozusagen gewesen, der viel Ansehen unter den Menschen hatte. Eines Tages ging er mit seinen Wächtern und mit seinen Gefährten raus, ja, über den Platz. Und ihr wisst, wie es war, ja, nee, wie auch heute, ja, nee, niemand von denen traut sich dann alleine rauszugehen, er hat immer eine halbe Armee mit sich rum. Und dann gingen sie raus durch die Stadt und dann sahen sie einen Mann, ja, natürlich, wenn es so gewesen ist, dass so ein gewaltiger Mann, ja, mit so einem hohen Ansehen rausging, denn ihr kennt es, jeder schaut ihn an und jeder blickt zu ihm und sieht zu ihm, das ist der, das ist der, das ist der und hast du nicht gesehen und guck mal seine Gefolgschaften, guck mal seine Wächter und so weiter und so fort. Dann gab es einen Mann, ja, der in der Ecke saß und ihm keinen Blick würdigte, ihm keinen Blick schenkte sozusagen, an dem er ihn überhaupt gar nicht beachtet hat, als wäre es ein Niemand. Und ihr kennt ja diese hochmütigen Leute, ja, ihre Art und Weise, wenn sie jemanden sehen, der sie nicht beachtet, das tut direkt weh, ja, ist wie ein Messer, subhanallah. So ging er zu ihm und hat ihm gesagt, oh du so und so, ja, kennst du mich etwa nicht? Guck mal, so viele gucken ihn vielleicht an und er geht zu diesem, kennst du mich nicht? Und dann hat er geantwortet, hat gesagt, ich kenne dich sehr gut. Dein Ursprung, ja, oder dein Anfang ist ein Samentropfen, der vom Ausgang des Mannes rausgekommen ist. Und dein Ende ist eine stinkende Leiche. Und das, was dazwischen ist, bist du eine mobile Toilette. Und dann hat er ihm gesagt, das ist derjenige, der mich jetzt wirklich kennengelernt hat. Ja, hier um zu sehen, dass der Mensch eigentlich, wie hoch er denkt, dass er ist und so weiter. Schön, diese schönen Worte, die man ihm sagt, dein Anfang ist ein Samentropfen, dein Ende ist eine stinkende Leiche und das, was dazwischen ist, trägst du mit dir dein Kot und dein Urin und so weiter mit dir rum. Und so hat er ihm gesagt, wahrlich, jetzt hast du mich erkannt. Oder du bist derjenige, der mich kennt. Ebenfalls eine Geschichte von Zulqarnain, ja, über was auch über ihn im Koran viel erzählt wird und so weiter, beispielsweise in Surah Al-Kahf. Es wird über ihn erzählt, ja, dass er eines Tages von einer Schlacht zurückgekommen ist, ja, und er kam an einem alten Mann vorbei. Und dieser alte Mann hatte, yani, vor ihm waren Skelette sozusagen, ja, die Schädel. Ja, der Schädel. Vor ihm war Schädel gewesen, ja, Knochen sozusagen, nur noch das, was übrig geblieben ist vom Toten, ja. Und dann hat er diese die ganze Zeit hin und her gewendet. Ja, die ganze Zeit hin und her gewendet. Und so, als würde er was suchen. Und dann kam er an ihm vorbei und hat ihm gesagt, ja, oh, du so und so, ja, was tust du da? Und hat ihm gesagt, seit 20 Jahren, ja, sitze ich hier und du suche diese Skelette und diese Schädel, ja, um herauszufinden, wer von ihnen der König war und wer von ihnen der Diener war. Wer von ihnen der Reiche war und wer von ihnen der Arme war. Wer von ihnen der Angesehene war, derjenige, der vielleicht weniger angesehen ist und so weiter und so fort. Und dann hat er zu seinem Gefolge gesagt, das ist das, was er mich damit meint. Und so hat er die Nasiha davon entzogen. Das heißt, liebe Geschwister im Islam, am Ende, ja, egal wie du denkst, was du jetzt bist, oder wie stark und wie prächtig und was du bist und wie du, was du für einen breiten Körper hast und so weiter und so fort, sein Ende wird sein, dass du eine stinkende Leiche bist und danach wirst du nur noch zu den Knochen sein. So lerne bescheiden zu sein und das ist ein Vorzug, ein weiterer Vorzug, den wir entnehmen aus diesem Gebet, wenn man so verrichtet, wie es Allah subhanahu wa ta'ala vorher geschrieben hat.
Iqamat as-salatu 'allimuka aidan al-musawah. Das ist Salat, yaqif al-ghani bi-jawarihi al-faqir. Das ist Salat. Und yaqif al-wazir bi-jawarihi al-khafif. Das ist Salat. ويقف الرؤوس الرئيس والمرؤوس في صف واحد فالكل امام الله سواء في العداله فتعلمك المساواه كمان تعلمك الطاعه للقياده لانك في الصلاه انت تصلي خلف امام لا تسبقه ولا تساويه بل تتبعه عشان تتعلم الجنديه ان الجندي يسمع للقائد ويتبع القائد فيعلمك الانضباط يعلمك احترام القيادة كذلك في الصلاة تعلمك منزلة أهل العلم وأهل الفضل لأن النبي علمنا أن يتقدم لإمام القوم أقرأهم يعني أعلمهم بالقرآن وأتقنهم بقراءته فتعرف قيمة أهل العلم لما نقدم أعلمنا وأفقهنا وأقرأنا للقرآن كلنا بنتبعه فتعلمك احترام أهل العلم كذلك النبي قال ليلياني أولو الأحلام منكم والنهى يعني اللي يصلي خلف الإمام أهل العلم والفضل تعلمك برضو قيمة أهل العلم وحملة القرآن فالصلاة فيها قيم عجيبة جدا إضافة بقى إلى الأمور المادية الأخرى منها أنها رياضة للأبدان قيام وركوع وسجود لكلها فيها تقوية للبدن وفيها رياضة للبدن فيها حركة للدورة الدموية فيها علاج لكثير من الآفات وعلاج الأمراض لو تعرف أنت قيمة السجود على الأرض لما رفعت رأسك عن الأرض خاصة في ظل هذا العالم المشحون بالشحنات التكنولوجية انت حضرتك يعني محطة كهرباء متنقلة من كثرة ما حولك من شحنات كهربائية يعني شوف خلي بالك كده المصباح اللي فوق مننا ده بيدينا شحنات كهربائية الجسم يحصها التليفون اللي قدامي اللي بسجل بيه ده كله شحنات بياخدها الجسم الكارت ده كله شحنات جهاز التلفزيون في البيت كله شحنات جهاز مش عارف الميكروفيلا اللي بتسخن فيه كله شحنات مش عارف جهاز ايه كله شحنات الشفاط كله شحنات فانت عمال تاخد شحنات وكلها ضاره ماشي كده اكتشف العلم الحديث ان علاجك انك تضع جبهتك على الارض عشان يحصل تفاعل بينك وبين امك الارض التي خلقت منها، فتبدا تمتص منك الشحنات الضاره. ولذلك الشيخ حسان ربنا يبارك فيه محمد حسان كان بيحكي قصه كده حدثت له في امريكا. كان مسافر للدعوه بيقول في المطار، في مطار واشنطن تقريبا، نزل مع بعض الاخوه حان وقت الصلاه المغرب او العشاء، فقال لاخ اذن قيم، كلهم لابسين جلابيب بيضة ليحة مش عارف ايه، ها الله اكبر. دخل الشيخ يصلي بهم امام في مكان كده في المطار، فبيقول بعد ما خلصنا الصلاة رأينا رجل مسلم امريكي مقعد على كرسي الكروسة دي عمال يبكي، حوالين منه اهله بيبكوا معاه، زوجته واولاده بيبكوا بكاء شديد جدا. فبيقول الشيخ بعد ما خلصنا لفت نظري هذا الرجل، فقلت الاخ عشان بيترجم يعني اساله لماذا يبكي، فساله قال له انا بكي عشان الحمد لله لقيت في لسه في البشر في ناس مريض عندهم نفس المرض اللي عندي. نفس المرض اللي عندك؟ خير يعني ايه المرض اللي عندك؟ قال انا عندي مرض نادر جدا، علاجي الوحيد ان انا لازم احط دماغي على الارض في اليوم عده مرات، لان انا بيجي لي عندي نوع انواع الصداع، وده مرض نادر جدا ملوش علاج الا ان انت تحط جبهتك على الارض. فانا رحت ان انا احط زي ما انتوا بتعملوا كده، فهم فكرهم مرضى وعندهم المرض ده، فجايين يحطوا دماغهم على الارض يعني كده عشان ايه المرض يروح عنهم. فالشيخ ضحك وقال لهم تجوا اخبروا ان احنا دي صلاه المسلمين، احنا بنصلي لله كل يوم خمس مرات. قال له خمس مرات بتصلوا وتعملوا كده؟ قال له اه. قال له هو ده الدين الحق، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ودخل الاسلام هو واسرته في المطار لما لقى ان علاجه فين؟ في الصلاه دي. ده الدكتور وصف لي كده، قال لازم كل يوم تقعد تحط دماغك على الارض عشان الشحنات اللي جواك الارض تمتصها. ونحن لا نشعر بقيمه ما نحن فيه من خير. الصلاه الصلاه.
Weitere Vorzüge, liebe Geschwister, die wir entnehmen aus diesem Gebet, ist dasjenige, der in einer Reihe betet, dass der Arme neben dem Reichen betet und der König neben dem Diener betet und der neben dem und der neben dem, was uns beibringt, dass wir vor Allah subhanahu wa ta'ala alle gleich sind. Ja? Und es bringt uns ebenfalls bei, dass man lernt zu gehorchen. Das Gebet bringt uns bei, dass man lernt zu gehorchen. Ja, viele denken vielleicht zu gehorchen, Allah subhanahu wa ta'ala zu gehorchen. Was der Sheikh damit meint, ist zu gehorchen, dass du hinter einem Befehlshaber sozusagen stehst. Ja, der Imam, in dieser Angelegenheit ist der Imam der sogenannte Befehlshaber. Und das bringt uns bei, genau diesem Befehlshaber zuzuhören, dass du nicht vor ihm zum Rukur gehst, dass du nicht vor ihm zum Sujud gehst, dass du nicht vor ihm dein Gebet beendest und so weiter und so fort. Dass du es lernst zu gehorchen und dass du hinter einer Person betest. Ebenfalls bringt es uns bei, den Respekt vor den Gelehrten und vor den Wissenden zu haben. Ja, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, wenn er uns beibringt, wer das Gebet leiten soll. Und das zeigt uns, dass man Respekt haben sollte vor dem, der den Koran am besten lesen kann, der vielleicht das meiste Wissen hat und so weiter und so fort, dass wir ebenfalls Respekt davor haben. Weiterhin, dass wir Respekt vor denjenigen haben, die direkt hinter dem Imam stehen, weil wir wissen sollten, dass auch ebenfalls diejenigen sind, die stark in der Sprache sind, was den Koran angeht, dass wenn irgendwas passieren sollte, dass sie direkt den Imam berichtigen können oder das Gebet weiterführen können und so weiter und so fort. Also bringt es uns auch bei, Respekt vor denen zu haben, die direkt hinter dem Imam beten. Weiterhin gibt es viele andere, ebenfalls vielleicht medizinische Weisheiten aus dem Gebet, wie zum Beispiel die Art und Weise der Bewegung, ja, wie die Gymnastik sozusagen, dass man schon seinen Körper, dass man seinen Körper in gewissen Bewegungen hält. Und ebenfalls im Sujud, ja, eine weitere Weisheit, die wir entnehmen, wenn du im Sujud bist, und das ist das, was viele Wissenschaftler heutzutage sagen, dass der Mensch den ganzen Tag, sein Körper den ganzen Tag geladen wird von sogenannten Ausstrahlungen, ja, von sogenannten Strahlen, negativen Strahlen, die negativ auf den Körper einwirken, sei es jetzt zum Beispiel das Handy oder das Licht oder die Kamera, die hier läuft, oder eine Strahlenbombe, die Mikrowelle sozusagen, ja, dass all diese Dinge negative Strahlen haben, Strahlenbombe, damit war die Mikrowelle gemeint, ja. Dass sehe, wie ihr euch angeguckt habt. Die Strahlenbombe, die sogenannte Mikrowelle. Okay? Dass diese alles negative Strahlen sind, die auf den menschlichen Körper sozusagen einwirken. Und die Wissenschaftler sagen, dass es gut ist, damit du dich von all diesem entlebst, dass du deinen Kopf oder dass du dein Angesicht auf Sand legst, sozusagen auf Erde, mehrmals am Tag auf Erde legst, dass du von dieser negativen Strahlung ja nie gereinigt wirst. Und das ist das, was wir ebenfalls im Sujud tun. Also sehen wir viele Weisheiten, die wir vielleicht während dem Gebet erleben, denen wir uns vielleicht gar nicht bewusst sind, aber die gewaltige Vorzüge mit sich bringen. Und wie der Sheikh hier erwähnt hat, eine Geschichte von Muhammad Hassan, Hafidahullah, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn bewahren, als er eines Tages mit ein paar Brüdern auf Reise waren und sie in Amerika gewesen sind, um zu Allah subhanahu wa ta'ala aufzurufen. Nachdem sie im Airport angekommen sind, ja, kam Zeit vom Gebet, Allahu a'lam, Maghrib oder Isha ungefähr, ja, und es war so gewesen, dass er dann gesagt hat, komm, ruf den Adhan, lass uns beten. Und ihr müsst euch so vorstellen, ja, lauter Brüder mit Gewändern, weißen Gewändern, Bärten, sitzen am Airport und beten. Ja, nachdem sie vom Gebet fertig waren, nachdem sie mit dem Gebet fertig waren, sah sie einen Mann, der mit seiner Familie, von seiner Familie umgeben war, der in einem Rollstuhl saß, ja, und anfing richtig heftig zu weinen und seine Familie mit sich. Ja, und ihr kennt die Geschichte. Nachdem Muhammad Hassan diesen gesehen hat, Habibullah hat zu dem Übersetzer gesagt, geh mal zu dem hin und frag mal, was sein Problem ist, wieso er weint. Und dann hat er gesagt, ja, Gott sei Dank, wir haben endlich Leute gefunden, die dieselbe Krankheit haben, wie wir sie haben. Ja, und er fing ja an zu lachen, subhanallah, also du betest zu Allah subhanahu wa ta'ala, dann kommt irgend so ein dahergelaufener, ja, und will dir erzählen, hier, du hast dieselbe Krankheit wie ich, wir sind jetzt im selben Club sozusagen. Und dann fing er an zu weinen. Und dann hat er ihm gesagt, sag ihm, dass wir nicht krank sind, sondern dass wir einfach nur Allah subhanahu wa ta'ala so anbeten. Nachdem er ihm das gesagt hat, hat er gesagt, das ist verwunderlich, ich habe eine Krankheit, ja, und die Ärzte sagen mir, dass deren Heilung es ist, dass ich mehrmals am Tag mein Angesicht auf den Boden lege. Und das ist bei euch eure Religion, die das vorschreibt, und so ist er mit seiner Familie in den Islam eingetreten und haben das Glaubensbekenntnis gesprochen.
تحاول كده مثلا تسجد في الأرض نفسها ما تكون في السفر ولا حاجة مش لازم تفرش صلي كده على الأرض حط دماغك على التراب وعشان كده كان مسجد النبي كان حفظه من الحفظ ما كانش فيه فرش النبي كان يسجد فلو نزل شوية مطر يرفع رأسه ويطينه على جبينه عليه الصلاة والسلام ماشي كده كان الصحابة يسجدون على التراب ماشي كده خلاص كده وكان بعضهم يقول لأخيه سرب رأسك يعني حط رأسك على التراب شوية عشان ترتاح سبحان من فرض هذه الفريضة العظيمة ماشي كده كذلك إخوة الصلاة من ضمن السوائل الهامة جدا أنك في الصلاة تبرهن على صدق إيمانك ففيها علامة ودليل على طهارة الباطن أن أنت قلبك في التوحيد لأنه لا يلبي النداء إلا الموحد ماشي كده بيجي خمس مرات لم يصلي ويكون حريص على صلاة الجماعات والجمعة ده إنسان عنده إيمان ده إنسان عنده صدق فده دليل على صدق الإيمان في القلب أدي واحد كمان في الصلاة في طهارة للظاهر عشان تصلي نقول لك اتوضى يبقى طهارة للباطن بالقلب بالتوحيد وطهارة للظاهر بالوضوء كذلك الأركان وانت بتأدي حركات الركوع والسجود والكلام ده كله في طهارة للجوارح نفسها إنها مستقيمة على أمر الله إنها تنفذ أوامر الله ما بين الركوع والسجود شوف سبحان الله القيم العجيبة جدا داخل هذه الفريضة العظيمة فريضة الصلاة من أجل ذلك لم تفرض الصلاة بالطريقة المعتادة أن ينزل جبريل إلى النبي ويخبره الله فرض عليك وعلى أمتك مثلا صيام شهر رمضان أو زكاة المال بالنسبة للأغنياء لترد على الفقراء جاءت فرضية الصلوات الخمس من الله مباشرة لنبيه فين؟ في ليلة المعراج في أعلى مكان وفي أشرف مقام عشان نتعلم عظم هذه الفريضة وقيمتها لذا اختلف العلماء في حكم تاركها ومشكلته مشكلة فريق يقول أن تارك الصلاة كافر مرتد عن الإسلام يا رب سلم يعني يبقى عقد زواجه باطل وإن مات لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا أحكام بقى يا رب سلم وفريق آخر قال لك هو فاسق
يعني حكم حكم مرتكب الكبير زي الزاني والسارق وشارب الخمر. يا رب سلم، ده أقل الأقوال في تارك الصلاة. تخيل تارك الصلاة محل اختلاف. وعيد الصلاة شوف إن فريضة عظيمة جدا يا جماعة، فريضة عظيمة جدا، فإياك والاستخفاف بها أو التهاون فيها، ماشي كده؟ إنها فريضة فرضت في ليلة المعروفة لقيمتها والعظة منها والبيان أهميتها. إذن على المسلم أن يحرص على إقامة الصلاة، هي فريضة من أجل الفضائل وركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. إخوة الإيمان الإسلام، ضاق بنا المقام فإن كل المقام كان لقاء واصل مع بقية مباني الإسلام. تكلم عن الزكاة، تكلم عن الصيام، تكلم عن الحج. هذا إن كنت البقاء وكان البقاء. أقول كل هذا وأستغفر الله لي.
Nachdem wir dies erwähnt haben, in dem Sujud, diese gewaltige Weisheit, die wir daraus erzählen, sagt der Sheikh, ja, nun, am Rande, wenn man auf Reise ist oder man unterwegs ist, versuche selbst mal ab und zu, keinen Gebetsteppich auszulegen. Natürlich, wenn der Platz rein ist, an dem du beten wirst, keinen Teppich auszulegen. Und versuche wirklich mal Sujud zu machen, einfach so auf die Erde sozusagen. Ja, damit wir auch diese Süße schmecken, wenn wir den Sujud einfach so auf den Boden machen. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani man sollte Sujud machen auf den Ort, von dem man kommt. Yani die Mutter aller Orte, sozusagen die Erde, aus der jeder Stand ist. Deswegen sollte man versuchen, ab und zu, vielleicht wenn man auf Reise ist oder ähnliches, dass wir den Sujud auf der Erde vollziehen, wie die Sahaba, manche von ihnen. Yani es wird gesagt, wenn es leicht geregnet hat und sie vom Sujud hochgekommen sind, hat man ja yani hier ein bisschen. Schlamm. Ich wollte, genau, ja, der nächste Schlamm. Dass man ein bisschen Schlamm auf seiner Stirn gesehen hat, dass er vom Sujud hochgekommen ist. Und manche von ihnen haben gesagt, komm, lass uns mal, ja, eine sinngemäße Übersetzung vom Arabischen, lass uns mal ein bisschen unser Stirn auf den Boden legen, sozusagen. Deswegen ist es gewaltig, dass man wirklich diese Süße dann mal schmeckt, wenn man auf die Erde sozusagen Sujud macht. Liebe Geschwister im Islam, wir beenden damit, indem wir noch verschiedene andere kurz verschiedene Weisheiten entnehmen aus dieser gewaltigen Sache des Gebetes, wenn man sie vor sie. Alhamdulillah. Kurze andere Weisheiten, Vorzüge, die wir entnehmen, wenn wir das Gebet so verrichten, wie es Allah subhanahu wa ta'ala vorhergeschrieben hat. Eine davon ist, dass es gut tut, deinem Glauben für deine Wahrhaftigkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, dass du wirklich den Befehlen Allah subhanahu wa ta'ala nachgehst. Yani sozusagen eine Reinigung für dein Inneres. Ebenfalls eine Reinigung für dein Äußeres, wenn du die Gebetswaschung vollziehst, um vor Allah subhanahu wa ta'ala zu stehen. Deswegen sollte man wissen, das Gebet ist eine gewaltige Sache. Das ist eine gewaltige Angelegenheit. Und etwas, was uns zeigt, wie gewaltig diese Angelegenheit ist, zeigt uns, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Pflicht direkt verordnet hat. Ja, die gewisse andere Pflichten sind über Jibril alayhi salam gekommen. Ja, dass er gekommen ist, ja, beispielsweise der Monat Ramadan oder so, oder Zakat und so weiter und so fort, dass sie über den Weg von Jibril alayhi salam gekommen sind. Und das Gebet ist die Pflicht, die direkt von Allah subhanahu wa ta'ala in der sogenannten Nacht- und Himmelreise direkt von Allah subhanahu wa ta'ala verordnet werden. Deswegen, liebe Geschwister, sehen wir, dass die Gelehrten, und deswegen zeigt uns das, wenn wir jetzt verdeutlicht haben, wie gewaltig diese Pflicht ist, wie gewaltig es ist, diese Pflicht zu vollziehen, ja, deswegen verstehen wir dann auch, wenn die Gelehrten zu einem Ikhtilaf kommen, dass derjenige, der es unterlässt, ob er den großen Kuffer oder den kleinen Kuffer, sozusagen, ob er den großen Kuffer vollzogen hat, so dass er ganz aus der Religion raus ist. Denn ja, manche von ihnen sind dieser Ansicht. Das heißt, sein Hochzeitsvertrag, sein Heiratsvertrag ist ungültig, weil er kein Muslim ist. Über ihn wird keine Janaza gebetet. Er wird nicht beerdigt mit den Muslimen im Friedhof und so weiter und so fort. Ja, er wird kein Janaza-Gebet gebetet und so viele andere Dinge. Wenn wir nach dieser Meinung andere wiederum sagen, er ist nicht aus dem Islam ausgetreten, aber er hat eine große von den großen Sünden vollzogen, wie zum Beispiel die Zina oder ähnliches. Deswegen, liebe Geschwister, verstehen wir hier diese gewaltige Angelegenheit, wieso das Gebet so eine gewaltige Pflicht ist und die Gelehrten Ikhtilaf sind, wer es unterlässt. Deswegen sollten wir uns aneignen, das Gebet inshallah so zu vollziehen, nicht wie wir es wollen, sondern so zu vollziehen, wie es Allah subhanahu wa ta'ala vorhergeschrieben hat. So sind wir zum Ende gekommen. Nächste Woche werden wir inshallah weitermachen, indem wir hier Zakat, Saum und so weiter und so fort erläutern. Ja.